Hallo, mein Name ist Philipp Greifenstein und das ist der Eule-Podcast Re-Mai 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Michael Kreder, der sonst diesen Podcast moderiert, ist derzeit daheim unabkömmlich, weshalb wir für diese Re-Episode ein wenig umdisponiert haben. Bei mir, virtuell verbunden natürlich, ist Thomas Wischtrach, der Eule-Leserin, vor allem als Autor der Links am Tag des Herrn, der LATDH, unserem wöchentlichen Newsletter, bekannt ist. Seit Dezember 2017 schreibt Thomas schon an den Links am Tag des Herrn mit. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Thomas.
Ja, hallo Philipp. Grüß dich.
In dieser Episode des Eule-Podcasts wollen wir auf den Mai zurückschauen, auf die Themen des Mai und bewegen uns ein wenig auf der Grenze diesmal. Wir wollen über die Gottesdienstdebatte sprechen, die im letzten Monat vor allen Dingen online geführt wurde, aber auch so in die Gemeinden hineingegangen ist, was ich mitbekommen habe. Und die bisher in der Eule, sind wir ehrlich, keine Rolle gespielt hat. Und wir wollen mal schauen, was hat die Debatte eigentlich, kann man dazu überhaupt noch sinnvoll was sagen? Ja. Und wir bewegen uns ein wenig auch auf der Monatsgrenze, denn wir wollen über den Katholikentag in Erfurt sprechen, der vom 29. Mai bis zum 2. Juni stattfindet. Wir nehmen auf am 26. Mai, am Abend. Ausstrahlung ist am 30. Mai, das heißt, wir schauen in diesem Podcast noch auf den Katholikentag hin. Und wir wandeln ein wenig auf der Grenze von Kirchen und Konfessionen. Denn wie die Eule-LeserInnen und HörerInnen dieses Podcasts wissen, bin ich ja lutherisch, evangelisch. Und Thomas ist?
Ich bin rheinisch-katholisch.
Rheinisch-katholisch, aber nicht Mitglied der römisch-katholischen Kirche, sondern?
Ich bin Mitglied der altkatholischen Kirche.
Genau, und das wird im Verlauf des Podcasts sicherlich noch häufiger mal eine Rolle spielen. Und außerdem gibt es am Ende des Podcasts wie immer die gute Nachricht des Monats. Wenn ihr uns unterstützen wollt in der Eule und diesem Podcast, dann macht doch eine Erinnerung an, läutet das Glöckchen, gebt uns gerne ein Like oder ein Sternchen auf den Podcast-Plattformen. Das unterstützt uns dabei, damit noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Thomas, ich habe einmal nachgeschaut. Du hast inzwischen 85 Mal in der Eule geschrieben, in fast 7 Jahren. Und auch auf Twitter und jetzt auf Blue Sky verfolgst du die Nachrichten aus Kirche und Religionspolitik intensiv. Warum eigentlich? Was interessiert dich denn so sehr an den Kirchennachrichten?
Ja, ganz persönlich interessiert mich alles rund um Kirche und Religion, weil ich selber auch schon seit 40 Jahren da auf den verschiedensten Ebenen kirchlich engagiert bin, ehrenamtlich, also von der Jugendarbeit bis zur Erwachsenenbildung, Ökumenekreise, TC-Fahrten, Kirchenreformgruppen und das sowohl auf Gemeindeebene, aber auch auf regionaler Ebene und seit 10 Jahren in der altkatholischen Kirche, auch in der Kirchenleitung. Und für mich privat oder sagen wir mal für den Berufsalltag ist das eher ungewöhnlich, dass man sich mit Religion so stark beschäftigt. Also die meisten Kolleginnen oder Kollegen von mir, die betrachten Religion als Privatsache oder als irgendwie schräges Hobby. Ja? Wenn ich mir mal einen Tag frei nehme, weil ich nach Bonn zur Sitzung der Kirchenleitung fahren muss, dann schütteln die den Kopf. Ja, die würden vielleicht, was weiß ich mal, zum Bouldern oder so, ja, einen freien Tag nehmen, ja, aber der Thomas, der ist halt irgendwie, hat irgendwas mit Kirche, ja. Man kennt sich da auch nicht aus, man ist aber auch nicht unduldsam, sondern man sagt, ja, wenn er damit nicht missionieren geht, dann soll er doch halt in die Kirche gehen sonntags.
Okay.
Ja, und du hast ja schon erwähnt, also du bist ja auch auf mich aufmerksam geworden, damals bei Twitter, und hast mich gefragt, du schreibst da so viel, du bringst da so viele Nachrichten, wäre das nicht was für dich, auch mal in den Links am Tag des Herrn so eine Ausgabe zu gestalten? Ja, und bei Twitter im Header oder auch jetzt bei Blue Sky, da verwende ich ja so ein Zitat von Armin Nasehi, das ist ein Soziologe, auch Religionssoziologe, und er hat vor ein paar Jahren mal den schönen Satz, fand ich, formuliert: Die Privatschrullenthese unterschätzt die Potenz der religiösen Rede. Das habe ich so als Zitat bei mir im Banner stehen. Also sehr verkürzt ausgedrückt, die vermeintlich säkularisierte Gesellschaft kann auf das kommunikative Potenzial von Religion nicht verzichten. Die These, die der Nassei, er hat ja eigentlich bei Privatschrulle, der Ideologiekenner, hört da direkt Karl Marx raus, der von Privatschrulle gesprochen hat. Also Nassei sagt hier, die Religionen haben sowohl im Positiven wie im Negativen eine Macht, eine Kraft, also die weithin unterschätzt wird, wenn Leute sagen, ja, das soll doch Privatsache sein, ja. Ich finde, auch im Guten wie im Schlechten lohnt es sich, mit den verschiedensten Ausdrucksformen von Religionen, Weltanschauungen, Weltdeutungssystemen, Spiritualität und so weiter auseinanderzusetzen. Das finde ich also hochspannend. Und ich habe dabei bei Twitter 2008 angefangen. Ich habe dann geschrieben, Thomas, ich glaube, Tweets über Gott und die Welt, ja, so Politik und Geschichte, Theologie, Ökumene, Kirchenrecht, Kirchenreform. Und dann habe ich sowohl aktuelle Meldungen, Zeitungsartikel, die ich wichtig fand über den Tag hinaus, da verlinkt, Buchtipps, also Bücher, die ich selbst gelesen habe, empfehlenswert finde, Lesehinweise, Veranstaltungstipps und so weiter. Die habe ich da dokumentiert, am Anfang so als Lesezeichen für mich selber auch, damit ich das irgendwie wiederfinde, ja, was man so an, früher hat man gesagt, Lesefrüchte da so hat. Und dann schnell habe ich aber auch gemerkt, dass Leute mir folgen und das retweeten und das also toll finden, was ich da so zusammenstelle, kuratiere. Also so Themen, die ich selber für wichtig halte, dass man als Multiplikator die einfach auch in interessierte Kreise, in seine Bubble weitergibt.
Ja, und ich glaube auch wirklich, ich meine, es ist lange her, aber ich glaube tatsächlich, dass du recht hattest damit, wie wir aufeinander gestoßen und aufeinander getroffen sind. Und also ich hatte nachgeguckt, das war Dezember 2017, das war dann ein halbes Jahr links am Tag des Herrn schon. Und über die Jahre gab es ja unterschiedliche Autoren und Autorinnen, aber eigentlich immer das Problem, dass es halt gemacht werden muss am Ende der Woche, ja. Und insofern ist das auch ein schwieriges Geschäft. Also über all die Jahre, die wir das inzwischen machen, hat es immer wieder unterschiedliche AutorInnen gegeben. Aber du und ich sind diejenigen, die das jetzt seit 7 Jahren dauerhaft immer wieder machen. Und du bist meistenteils einmal im Monat dran, was eine wunderbare Unterstützung auch der Eule ist. Und bringst immer wieder katholische Themen ein. Deshalb vielleicht nochmal, bevor wir zum ersten Thema des Monats kommen, hier nochmal eine Klärung. Also du warst mal römisch und bist jetzt altkatholisch, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist absolut richtig. Also ich bin römisch-katholisch getauft worden. Ich bin ganz traditionell, wie ich eben schon gesagt habe, rheinisch-katholisch sozialisiert worden, also aufgewachsen in einer Familie, die sehr stark vor Ort in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde aktiv war, also linker Niederrhein, Bistum Aachen. Meine Mutter war über Jahrzehnte Vorsitzende der Frauengemeinschaft, mein Vater lange Leiter der Firmenkatechese, Vorsitzender des Kirchenchors, beide Eltern Lehrer. Ja, da hat man auch viel Freizeit, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich selber bin nach der Erstkommunion mit 10 Jahren Messdiener geworden und habe dann ja alle Stationen, die man so in römisch-katholisch-kirchlicher Jugendarbeit auf dem Dorf so machen kann, Sternsinger, Pfarrjugendgruppenleiter, Trierpilger, aktiv im Jugendchor, dann später auch in der Erwachsenenbildung, und da habe ich eigentlich ganz viel mich von Anfang an engagiert, fand das auch total normal, weil die Eltern da ja auch waren und man war auch irgendwie fast jeden Tag in der Woche irgendwie kirchlich aktiv. Ja, man hatte irgendeine Gruppenstunde oder man hat sich mit der Messdienergruppe zum Fußball oder zum Volleyball getroffen und man war auf der katholischen Grundschule, hinterher auf dem Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft, und sonntags ging man selbstverständlich in die Messe. Ja, und Also ich fand das gar nichts Ungewöhnliches so, sondern das war so ganz normal, war man da katholisch, auch war kein enges Milieu oder irgendwas bigott oder so, sondern war so selbstverständlich. Und für mich gehörte das immer mit dazu. Meine Eltern hatten auch viele Freunde, die entweder aktiv noch römisch-katholische Priester waren oder nach kurzer Zeit verheiratet waren. Also ich kannte beide Seiten. Das war aber jetzt kein positives oder negatives Kriterium, ob man noch im Amt war oder ob man da verheiratet war. Also die Priester gehörten alle irgendwie als Freunde zur Familie, aber man hat das nicht als, sagen wir mal, systemisches Problem debattiert, ja. Also wurde nicht gesagt, was weiß ich, der arme Mann ist am Pflichtzölibat gescheitert oder so, ja. Ja, und als ich 20 war, da habe ich dann angefangen, mich in verschiedenen Kirchenreformgruppen zu engagieren. Also ich bin nach Bonn gezogen, habe da so als Studentenjob im Büro der Initiative Kirche von unten, der IKVU, angefangen, habe dann 1995 beim Kirchenvolksbegehren mich engagiert bei Wir sind Kirche und da habe ich als relativ junger Mensch im Vergleich zu den anderen, die sich da schon seit dem Zweiten Vatikanum in den 60er Jahren engagierten, war ich verhältnismäßig jung damals. Und da waren die klassischen Aufregerthemen, die seit Jahrzehnten unverändert sind, also Gleichberechtigung, Frauenordination, Sexualmoral, Zölibat, mehr Mitsprache für Laien und damals auch viele disziplinierte Theologen, ja, so, was weiß ich, Hans Küng, Befreiungstheologen und so weiter. Da hat man dann Solidaritätsadressen, Bischof Gaillot zum Beispiel da in Frankreich, solche Geschichten da, ja.
Also bis auf den letzten Punkt sind das ja genau die Themen, die bis heute aktuell sind.
Ja, genau. Also das, wie soll man sagen, die Beschäftigung mit diesen Themen, ja, ohne dass man irgendwie die Möglichkeit hat, wirklich was dran zu verändern, das scheint auch im römisch-katholischen Reformmilieu irgendwie systemstabilisierend zu wirken. Ja, also je mehr man da an Lebenszeit investiert hat, ja, die meisten ehrenamtlich, umso größer ist auch dann häufig die Frustrationstoleranz oder so die Bereitschaft, da so kognitive Dissonanzen auszublenden. Also man ist gleichzeitig demokratisch engagiert, in, was weiß ich, in Parteien oder in der Gewerkschaft. Und in der Kirche kommt man aber damit zurecht, dass da keine Mitbestimmung, keine Gleichberechtigung gilt. Und das führt nicht dazu, dass man sagt, ja, dann da höre ich auf, sondern bei diesen Kirchenreformkreisen, da heißt es dann oft so, Hoffnung gegen alle Hoffnung.
Na, wir hatten ja jetzt erst vor kurzem so einen aktuellen Fall von Viola Kohlberger. Das haben zumindest diejenigen, die sich A, entweder mit den Jugendverbänden und Pfadfinderverbänden in der katholischen Kirche beschäftigen, mitbekommen oder auch Christinnen auf Instagram vor allen Dingen mitbekommen. Es gibt ja auch demokratischere Regionen in den Kirchen. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Zum Beispiel die Jugendverbände. Und dann clasht es aber manchmal eben die demokratische Kultur, die man dort hat, im Vergleich zur Amtskirche.
Ja, es sind Nischen oder es sind geduldete Spielräume. Ja, und das Wort Spiel in Spielräume, das ist da durchaus auch ernst zu nehmen. Es sind nämlich nicht wirklich die Räume, in denen die wichtigen Entscheidungen wirklich getroffen werden, sondern es gibt Möglichkeiten, wo man sich austobt oder wo man dann halt auch sagt, ja, in den Jugendverbänden, das kennt man ja im BDKJ, da wurde immer mal ein bisschen gegen den Stachel gelöckt, so, ja, aber hinterher, dann ordnet man sich schon da ein, wo man hingehört, ja, und wo man hingehört, das bestimmt in der römisch-katholischen Kirche nicht derjenige, der sich engagiert, sondern das wird von der Hierarchie, vom Kirchenrecht, wird der Platz einem letztlich vorgegeben. Man wird, man findet den Platz, der einem bestimmt ist in diesem System. Man kann, je nachdem, wie gesagt, wenn man eine Nische hat, wenn man Spielraum hat, dann kann man da durchaus auch sowas wie Selbstwirksamkeit erleben, ja, gerade in den Jugendverbänden. Aber ich habe selber auch schon als als Gruppenleiter erlebt. Es macht schon einen Unterschied, wenn du am Gruppenleiterwochenende in ein Selbstversorgerhaus fährst und der Kaplan ist dabei oder er ist nicht dabei. Ja? Und man kriegt manchmal mit, dass auch manche Leute so anders behandelt werden in der Kirche, aber solange man da selber nicht von betroffen ist, lässt man das nicht an sich heran. Also ich habe als Jugendlicher schon erlebt, dass Leute, die geschieden waren und wieder heiraten wollten, dass das in der römisch-katholischen Kirche nicht ging. Wenn Priester heiraten wollten, dann verloren die ihr Amt. Und wenn Frauen sagten, ich traue mir das auch zu, ich habe auch Theologie studiert, ich könnte mir vorstellen, auch als Diakonin oder als Priesterin zu arbeiten, dann wurde gesagt, nee, das geht nicht. Aber für die meisten, die sich da engagiert haben in der Gemeinde, war das kein persönliches Thema, man fühlte sich nicht selbst betroffen davon und dann hat man das so mehr oder weniger achselzuckend hingenommen. Für mich ist das aber über die Jahre dann zu viel geworden. Ich fand das hinterher unerträglich, so dieses Gefühl, ich mache da mit, ehrenamtlich unterstütze ich das Ganze, meine Kirchensteuer und gleichzeitig muss ich mich aber nach außen hin dafür rechtfertigen. Das ist ein komischer Laden da. Warum sind denn da, werden da Frauen ausgegrenzt? Warum werden da Schwule ausgegrenzt? Warum dürfen Priester nicht heiraten? Warum dürfen Geschiedene nicht wieder heiraten? Warum werden kritische Theologen entweder rausgeschmissen oder wenn sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen, bekommen sie keine Lehrerlaubnis und solche Geschichten alles, ne? Und da habe ich gedacht, ich mache das ja eigentlich dadurch, dass ich da ehrenamtlich mitmache, mache ich den ganzen Kram da mit, ich unterstütze das. Und die ganzen Reformen, für die wir uns da in den Kirchenreformgruppen eingesetzt haben, da ist mir dann klar geworden, da kann man noch so viele Jahre gegen die Wand laufen. Eigentlich sind die einzelnen Bischöfe oder der Papst oder wer nicht persönlich böse und verweigern mir das jetzt, sondern das ganze System römisch-katholische Kirche, das funktioniert so, dass diese eingeforderten Reformen gar nicht möglich sind, weil die würden das ganze System untergraben. Und deswegen sind diese Reformen unmöglich. Und das hat mich dann nach einiger Zeit, wo ich das als Sympathisant verfolgt habe, dann vor 15 Jahren dazu bewegt, dann auch dieser kleinen Kirche beizutreten und selbst dann altkatholisch zu werden.
Die altkatholische Kirche ist eine sehr, sehr kleine Kirche, aber sie spielt in der Eule wegen dir immer mal wieder auch eine Rolle. Dir gelingt es immer ganz gut, auch mal eine Meldung über die altkatholische Kirche mit in den Newsletter hineinzubringen. Und wir haben zum Beispiel in unserer Kolumne Frau Doktor auch Angela Berlis gehabt, die über ihren Weg zur Theologieprofessur und zum Priesteramt geschrieben hat. Also es gibt immer wieder mal Berührungspunkte, aber vielleicht jetzt für die HörerInnen, die das jetzt nicht parat haben, klär uns mal auf, die altkatholische Kirche in Deutschland.
Ja, ein kleiner konfessionskundlicher Exkurs kommt jetzt. Wir sind seit 150 Jahren eigenständig, das heißt, wir sind von Rom unabhängig, aber wir sind katholisch. Altkatholisch heißen wir, weil die Gründerinnen und Gründer unserer Kirche gesagt haben, vor 150 Jahren beim Ersten Vatikanischen Konzil mit den Dogmen vom Jurisdiktionsprimat, also der obersten Gewalt des Papstes und der Unfehlbarkeit, da hat man eine neue Kirche gemacht. Und wir halten aber an der alten katholischen Kirche fest, deswegen altkatholisch.
Also seid ihr eigentlich Traditionalisten?
In gewisser Weise kann man uns auch als Traditionalisten bezeichnen, natürlich nicht in dem Sinne wie die Lefebvre-Leute, die Pius-Brüder, aber wir stehen oder wir verstehen uns in einer Tradition der alten Kirche, also der ungeteilten Kirche. Und die altkatholische Kirche, so klein sie immer war, war von Anfang an sehr ökumenisch engagiert. Also sowohl was Kontakte in die evangelischen Kirchen angeht, aber auch im 19. Jahrhundert noch viel stärker als eigentlich heutzutage mit den Orthodoxen. Ja, also die Gründer der altkatholischen Kirche sind von der römischen Kirche exkommuniziert worden, wie gesagt, weil sie diese neuen Lehren über den Papst abgelehnt haben und haben aus der Not praktisch dann eine eigene Kirche gegründet. Dabei hat man dann aber gesagt, wir wollen jetzt keine Kirche haben, in der Bischof in Deutschland genauso ein autoritärer Typ ist wie der Papst in Rom. Und deswegen haben wir eine bischöflich-synodale Struktur aufgebaut. Das heißt, bei uns leitet der Bischof, es könnte auch eine Bischöfin sein, und die von der Synode gewählte Synodalvertretung. Die leiten die Kirche. Also in der Synodalvertretung sind zwei Geistliche und vier Laien. Einer der Laien bin ich. Und schon auf Gemeindeebene werden die wesentlichen Entscheidungen von allen gemeinsam getroffen, auf der Gemeindeversammlung. In der altkatholischen Kirche werden Pfarrerinnen oder Pfarrer von der Gemeindeversammlung gewählt. Alle wesentlichen Entscheidungen trifft die Gemeindeversammlung, nicht der Pfarrer oder der Kirchenvorstand, wie das häufig ist in der römisch-katholischen Kirche, sondern die Gemeindeversammlung. Es gibt seit ja, fast den Anfangsjahren unserer Kirche keinen vorgeschriebenen Zölibat mehr für Priester. Also Priester dürfen heiraten. Seit 30 Jahren haben wir Frauenordination, also sowohl Diakoninnen als auch Priesterinnen. Wir haben ganz starke ökumenische Beziehungen. Also seit ja auch über 30 Jahren gibt es Vereinbarungen, vor allem mit der Felgt, also mit den evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland, über gemeinsames Abendmahl. Es gibt gemeinsame Anerkennung von Firmung und Konfirmation. Die Altkatholiken sind Gründungsmitglieder auch von Weltkirchenrat, ACK und sowas. Also ökumenisch immer sehr interessiert und aktiv. Auch nicht ganz uneigennützig. Also wir sind häufig, auch weil wir so klein sind, also es gibt insgesamt nur 15.000 in Deutschland, weil wir so klein sind, sind wir häufig auch auf die Gastfreundschaft von evangelischen Gemeinden angewiesen, wenn wir in der Gemeinde keine eigenen Kirchengebäude haben. Ja? Und von daher sind solche Kontakte traditionell sehr freundschaftlich und da sind manche Geschichten auch schon, sagen wir mal, im Vorfeld entstanden, gerade was gemeinsames Abendmahl angeht, bevor die Kirche das offiziell rezipiert hat, ja, hat man einfach, weil man sich kannte, weil man miteinander feiert, ja, hat man dann auch schon Abendmahl gefeiert, ja.
Ja, ja. Also das ist ganz, ist ja auch immer ganz spannend für die evangelische Kirche so im Umkehrschluss, denn wenn man sich die Kirchenstrukturen anguckt, der evangelischen Landeskirchen, auch vieler evangelischer Freikirchen und von euch, dann gibt es ja eindeutige Parallelen, also der synodale Aufbau, ja, und das geistliche Amt auch für Frauen, was die Landeskirchen und die altkatholische Kirche angeht, auch eine relativ weitgehende LGBTQI-Affirming-Tradition inzwischen auch schon hat sich durchgesetzt. Und trotzdem seid ihr keine reformatorische Kirche, was ja auch immer wieder zurückfragen lässt. Denn es gibt ja zum Beispiel Leute in der evangelischen Kirche, die sagen, die Frauenordination, das hat jetzt quasi Luther erfunden. Das stimmt ja auch nicht, ne? Sondern die hat sich eben erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Also man kann, wie man sieht, auch zu richtigen Überzeugungen in unterschiedlichen konfessionellen Traditionen kommen. So würde ich es mal zusammenfassen, ohne dass man quasi immer sagt, das ist jetzt quasi Fleisch von Fleisch. Ne? Also man kann sich verstehen, man kann Ökumene haben, trotzdem aber eine ganz dezidiert auch unterschiedliche theologische Traditionen beibehalten. Das sind doch entspannte Linien. Jetzt haben wir ziemlich lange aus deiner Vorstellung auch sowas wie eine kleine Konfessionskunde gemacht und mal darüber geredet, was anders katholisch sein auch bedeuten kann. Ein bisschen was hat das natürlich auch mit den Themen des Monats zu tun, zu denen wir jetzt kommen. Thomas, du hast auch mal die Links am Tag des Herrn gemacht und ich habe 3 geschrieben und ich habe so das gedacht, wo ist das große Thema eigentlich, was ist gerade aktuell? Es sind so viele Themen, die uns gesellschaftlich bewegen. Der Krieg in der Ukraine, der Gaza-Krieg, die Klimakrise. Wir hatten das Kirchenasyl als Thema, was wichtig ist, was natürlich mit der Migrations- und Flüchtlingspolitik in Europa zusammenhängt. Die kommenden Europawahlen. Also es gibt wahnsinnig was eigentlich gerade diskutiert wird. Aber lo and behold, in der digitalen Sphäre der Kirchlichkeit in Deutschland wurde hauptsächlich über das Thema Gottesdienst debattiert. und ich glaube, es lohnt sich deshalb, darüber nochmal zu reden, nicht, weil wir jetzt versuchen werden, die ganze Debatte zu rekapitulieren, auch nicht, weil wir jetzt das Unternehmen werden, den Ausgangspunkt der Debatte, nämlich den Artikel von Hannah Jacobs in der Christ und Welt, der überschrieben ist mit "Schafft den Gottesdienst am Sonntag ab", dass wir den jetzt quasi durchsprechen und uns alle Argumente angucken. Wir verlinken den, ihr könnt den lesen. Aber es gibt so ein paar Punkte, zu denen kann man nochmal was sagen, auch mit Abstand von einigen Tagen und Wochen, aus vielleicht den Perspektiven, die wir beide auch mitbringen.
Ja, Philipp, du hast es angesprochen. Es gab heftige Debatten durchaus, auch bei Twitter, Pro und Contra, oder auch bei Facebook habe ich das gesehen, wo manche dann gesagt haben, ja, endlich sagt's mal eine, und andere gesagt haben, ja, das habe ich schon anno dunne mal in der Vorlesung von Professor so und so gehört, und da haben wir das schon zugesagt und ist schon bekannt. In der Eule haben wir das nicht wirklich aufgegriffen, ne? Also in den Ausgaben, wenn man da reinschaut, gab es mal eine kurze Anspielung dazu, aber wirklich, dass man das als Schwerpunkt genommen hat oder gesagt hat, das ist die Debatte der Woche gewesen, das war eigentlich nicht so, ne?
Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auch seinen Grund. Generell haben wir in der Redaktion das Motto, ne, wenn es nichts Gutes und Neues und Überraschendes auch zu sagen und neue Perspektiven einzubringen gibt, dann halten wir auch mal den Mund, ne? Und im Grunde genommen haben wir das jetzt gemacht, und ich sage auch ganz ehrlich, das liegt auch daran, dass diese Gottesdienstdebatten wahnsinnig nerven. Also erstens entstehen die immer wieder bei und kurz nach Veröffentlichung von Kirchenmitgliedschaftszahlen, weil das häufig genau das ist, was uns dann auch einfällt, statt über Kirchenmitgliedschaft und Gründe für Kirchenmitgliedschaft oder für Kirchenaustritte zu sprechen, reden wir dann halt über den Gottesdienst. Und ich finde, den Gottesdienst als Thema ist natürlich schon auch wichtig, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dann würde ich schon den Leuten recht geben, die du jetzt gerade erwähnt hast, die dann so sagen, naja, die Argumente sind auch schon ausgetauscht. Also das stimmt auch, ne? Also in der akademischen Theologie sowieso, aber einfach eigentlich auch schon in den Gottesdienstdebatten, die ich so miterlebt habe in der letzten 10 Jahre. Also es sind immer wieder auch die gleichen Talking Points, die da zur Sprache kommen. Und vor allen Dingen, was mich jetzt besonders nervt eigentlich, ist, dass also der Text von Hannah und viele in der Debatte auch von anderen Leuten eingebrachte Punkte ja nicht falsch sind, überhaupt nicht, sind viele richtige, gute Punkte dabei. Aber alles läuft so ein bisschen unter dem Diktum, es gäbe jetzt quasi eine Instanz, die das steuern könnte. Und das gibt's ja nicht. Sondern zur Wahrheit in der evangelischen Kirche, das ist ja vor allen Dingen auch eine evangelische Debatte jetzt gewesen, gehört, dass das Gemeindesache ist. Und da würde ich halt meinen, müsste man anders drüber reden. Dann muss man, denke ich, auch mal in einer gewissen Praxisnähe darüber nachdenken. Sonst wird es nämlich zu so einer gefährlichen Debatte, wo im Grunde genommen jeder in die Debatte auch reinbringt, was einem selbst am liebsten und am besten ist. Ja? Und ich befürchte, es ist genau das, was wir die letzten Wochen wieder erlebt haben.
Also ich persönlich finde ja interessant, dass in den Kirchen das doch als eines der wichtigsten Erfolgsmarker manchmal angesehen wird. Ja, für den Erfolg kirchlicher Arbeit, wie groß der Gottesdienstbesuch ist. Also ich kenne das aus der römisch-katholischen Kirche, da gibt es 2 Sonntage im Jahr, da wird gezählt, da stehen dann an allen Eingängen Leute mit so einem Drücker, wo die dann pro Mensch, der dann in die Kirche geht, einen weiterklickt. Ja? Das wird wohl noch nicht digital erfasst. Aber das wird dann so als dieser sogenannte Zählsonntag, der wird dann auch in den Statistiken der Bistümer hinterher dann aufgeführt. Und dass man immer noch glaubt offensichtlich, dass das eines der wichtigen Kriterien für den Erfolg kirchlicher Arbeit ausmacht, das finde ich interessant, weil das ist natürlich so eine Fokussierung auf Liturgie, auf den Hauptgottesdienst, und es blendet aus, wie viel Bereiche Gemeinden sonst auch noch bespielen. Ja, was es an Engagement in der Kirche gibt, wo gegebenenfalls auch Leute, die, sagen wir mal, dem liturgischen Treiben eher fernstehen, vielleicht sogar gar nicht aktive Kirchenmitglieder sind, die aber trotzdem sich mit engagieren. Also bei Engagement von ehrenamtlichen Caritas-Mitarbeitern oder in der Diakonie wird es ähnlich sein, bei Leuten, die mit Flüchtlingen arbeiten, die Kinderbetreuung machen und solche Geschichten. Ja, selbst Leute, die mitfahren in Ferienlager, die Kochfrauen oder so, das sind nicht unbedingt die Leute, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, ja, und die kirchliche Arbeit vor Ort auch tragen. Und dann finde ich es halt irgendwie schon ein bisschen skurril, dass das wirklich am Gottesdienstbesuch am Sonntag dann festgemacht
Ja,
wird.
also du hast damit eigentlich die guten Argumente und die gute Richtung, die Hanna in dem Text angesprochen hat, jetzt auch nochmal wiedergegeben. So kann man und sollte man sie, denke ich, auch verstehen. Man muss ja auch nicht immer so überkritisch an einzelne Meinungsbeiträge in Medien herantreten, ja. Und da bin ich auch voll dabei, ja. Also natürlich kann der Besuch des Sonntagsgottesdienstes um Himmels Willen nicht der Marker sein, ja, und es ist auch völlig klar, macht sie inhaltlich auch nochmal deutlich, das ist das Stichwort der Zielgruppe, ne, also es gibt zielgruppenorientierte Arbeit, vor allen Dingen auch in der Jugendarbeit, in der kirchlichen, da hat sich das durchgesetzt, in anderen kirchlichen Dienst- und Arbeitsbereichen nicht, man wird auch Leute, die zutiefst davon überzeugt sind, dass der Sonntagsgottesdienst keine Zielgruppenveranstaltung ist, sondern eben eine allgemeine für alle, ja, wird man nicht überzeugen können, auf alle Fälle nicht durch Gastbeiträge in der Christ und Welt oder auch in der Eule, also das hat jetzt nichts mit der Christ und Welt zu tun, ja, wer davon überzeugt ist, der ist halt so. Aber ich würde schon unterstreichen, was du völlig sagst, das muss nicht der alleinige Markstein sein. Was mich aber trotzdem verwundert ist, warum wir diese Gottesdienstdebatten immer wieder so führen, dass wir nicht um die Abwertung derjenigen vorbeikommen, die das so brauchen. Und das sind so Zungenschläge, ne? Also wenn zum Beispiel geschrieben wird, wie das Hanna Jacobs gemacht hat, ja, nur für das traurige Dutzend brauchen wir die nicht mehr. Also ich lebe in einer Region, da bestehen die Gottesdienstgemeinden ganz häufig aus traurigen Dutzend. Und wenn man den Maßstab schafft, alle Gottesdienste absetzt, dann würden die ja nie mehr ein Gottesdienst angeboten bekommen. Ja, und ich kann mich noch entsinnen, dass die ehemalige Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, vor langer Zeit, nämlich vor genau 10 Jahren, 2014, mal gesagt hat, Gottesdienste unter 10 Leuten, bitte prüfen Sie in der Fläche, ob Sie die machen müssen. Und das war ein richtiger Hinweis. Ja? Und an dem Sonntag habe ich selber eine Predigt gehalten in dem Gottesdienst, damals habe ich das noch ab und zu gemacht. Und vor mir saßen 5 Leute und dann habe ich natürlich bin natürlich mit dem Witz reingegangen und habe gesagt, dort wo 2 oder 3 in seinem, also in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns, ja. Also, was mich vor allen Dingen stört, sind diese Fantasie, es kann von oben gesteuert werden und dieses One-Size-Fits-All-Denken, ja. Also, das muss dann überall auch gleich sein oder die Maßstäbe müssen überall gleich sein und gelten. Und das kann es nicht sein. Der Gedanke muss zielführend sein, zu sagen, da sind eigentlich fast alle sich auch einer Meinung, und da könnte man mal fragen, woran das denn liegt, dass es dann trotzdem nie auf die Straße kommt, nämlich darin, dass Kirche im Sozialraum sich aktiv machen muss. Ja, also tatsächlich mit den Menschen, die im Umfeld der Kirche, der Kirchgemeinde auch als Nichtmitglieder oder als inaktive Mitglieder und ihr Leben gestalten und mit denen in Zugang zu finden und auf die zuzugehen und sowas. Ne? Und da würde jetzt wahrscheinlich niemand, der Mitglied einer Kirche ist, sagen, nee, da bin ich aber dagegen. Ja? Also außer so vielleicht ein paar Ganzverbote, die sagen, ich mache aber meinen liturgischen, lutherischen oder katholischen oder whatever Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr und wer da nie kommt, der fährt in die Hölle. Also mir fallen spontan ein paar Leute ein, ich komme ja aus Sachsen, aber das ist nicht das gängige Bild, ja, sondern in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche und bin mir sicher auch bei euch Altkatholiken, versuchen die Leute, den Menschen in ihrem Umfeld nahe zu sein, aber sie kriegen es vielleicht nicht ganz so hin. Und ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, den ich jetzt hier, also mit dem ganz normalen Gemeindemitglied gesprochen, das jetzt hier auch nicht namentlich erwähnt wird und auch nicht aus unserer Gemeinde hier, sondern aus einer Stadt. Und die Person hat einen Gottesdienst besucht, der so im Wohnzimmer stattfindet, so Wohnzimmergottesdienste, ne? Das ist. Idee ist auch schon seit 40, 50 Jahren gibt es die, hat in der Fresh X-Bewegung vor 10, 15 Jahren nochmal einen Aufschwung bekommen und ist so eine von den Fresh X-Ideen, die auch wirklich in die großen Kirchen flächendeckend auch eingewandert ist. Nicht, dass es die jetzt überall gibt, aber die gibt es schon ganz, ganz häufig. So die Idee, Kirche an einem Gottesdienst an einem anderen Ort zu machen, in einer dialogischeren Form, lockerer, mit gutem Essen, guten Brunch-Frühstück am Vormittag oder mit einem Glas Wein am Abend oder wie auch immer, jedenfalls auf einer Couch, ne? So. Und dann habe ich so gefragt, wie das so war und wie das gemacht ist. Und die haben gesagt, ja, die haben sich ganz viel Mühe gegeben, es war ganz toll, aber es waren halt auch die gleichen Leute da, die sonst zum Gottesdienst kommen.
Ja.
Ist halt so die Idee, wir gehen aus unseren Kreisen raus, auch nie ganz aufgegangen. Aber das kann ja noch werden, ne? Das hat auch gerade erst begonnen. Und ich will auch das nie abqualifizieren, ja. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass gerade bei diesen neuen Ideen von Kirche, nie ganz ehrlich gesagt wird, dass die so neu auch nie sind und dass die an vielen Punkten auch schon mal situativ erprobt wurden und nie geklappt haben. Also ne, die, wenn wir sagen, wir wollen bitte kontextuell Kirche sein, dann heißt das eben, dass Kirche kontextuell auch unterschiedlich sein kann. Und das kann eben auch heißen, dass es Orte und Regionen und Anlässe gibt, wo dieser liturgische Gottesdienst auch, Hanna macht sich ja so um die Uhrzeit lustig, weil wir nicht mehr Kühe melken gehen, das stimmt, aber auch am Sonntagvormittag, wo eben arbeitsfrei ist, ja, und die Leute zumindest mal nicht auf Arbeit gehen müssen, ganz viele, ja, dass da ein Gottesdienst stattfinden kann und seine Berechtigung hat, ne? Und ich habe manchmal eben das Gefühl, dass gerade so die jüngere Generation, also jetzt gehe ich so ein bisschen ins Fleisch der Eule auch rein, ne? Wir wollen gerne, und da nehme ich mich gar nicht aus, wir wollen gerne auch Kirche ein bisschen nach unserem eigenen Angesicht gestalten. Und das heißt, dass viele Leute an Gottesdienstformaten arbeiten oder auch an Veranstaltungsformaten arbeiten, zu denen sie selbst gerne kommen würden. Und das ist ja auch richtig so, dann könnten die auch vielleicht funktionieren, so Hashtag Authentizität, aber das sind vielleicht gar nicht die Leute, die wirklich was von Kirche wollen. Also wo sind denn die Leute im Sozialraum in der Gemeinde, die ein wirkliches Anliegen, eine wirkliche Not auch haben? Und ich weiß nicht, ob die immer nur mit diesen Formaten, die eben schick und toll und hip sein sollen, wirklich so gut bedient werden. Aber meine massivste Kritik an dem Text von Hanna Jacobs ist ein einziges Wort. Sie sagt, wenn die wenigen, die den Gottesdienst besuchen, dann bestimmen, wie der Plan ist. Und das ist sachlich nicht zutreffend. Also erstens sind die Leute, die in den Gottesdienst gehen, nicht zwangsläufig die, die auch in die Gemeindeleitung ausmachen. Im Gegenteil, es ist ganz häufig so, dass Leute im Kirchenvorstand den Gottesdienst selber gar nicht mehr besuchen. Die Leute, die treu in den Gottesdienst gehen, sind tatsächlich alte Menschen, sehr alte Menschen zum Teil. Und die als Oligarchen hinzustellen, also die Herrschaft der wenigen, das geht in der evangelischen Kirche eben nie. Ja, also Oligarchen sind wenige, das stimmt, das ist der Ursinn des griechischen Wortes, aber es sind eben auch wenige Menschen mit viel Macht. Und das ist in der evangelischen Kirche eben nicht so. Sondern wir haben eine synodale und demokratische Art und Weise zur Entscheidung zu kommen. Das ist der erste Widerhaken zu diesem Oligarchie-Begriff. Und der zweite ist, die Leute, die den Sonntagsgottesdienst haben wollen, nehmen sich A, selber nicht als machtvoll wahr und sind es B, auch nicht an allen Orten. Also da muss man ganz vorsichtig mit dem Wording sein.
Also ich finde spannend, ich bin ja aufgewachsen noch in Zeiten, da gab es am Samstag eine Vorabendmesse und am Sonntag gab es bei uns im Dorf drei Gottesdienste, einer um 8 Uhr, dann waren hauptsächlich die Landwirte drin um 9.45 Uhr und um 11 Uhr, das war dann meist der Familiengottesdienst. Aber es gab auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf jeden Fall am Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen. Und das lag natürlich auch daran, man musste ja seine Sonntagspflicht erfüllen. Also römisch-katholische Kirche hat bis heute auch kirchenrechtlich verankert, wer auf den Beinen ist, wer gesund ist, muss auch einen Gottesdienst besuchen. Und ich weiß es noch als Messdiener, so bei den Hochfesten, Ostern, Weihnachten, da sind wir mit mehreren Dutzend Leuten mit Gewändern und Weihrauch und Kerzen und Kreuz durch den Mittelgang in die Kirche eingezogen, die war total überfüllt. Und dieses Milieu, der rheinische Katholizismus, das ist ja längst vorbei. Und inzwischen fehlen überhaupt in vielen römisch-katholischen Gemeinden ja die Priester, um überhaupt an einem Sonntag überhaupt noch einen Gottesdienst, also eine Messfeier, feiern zu können. Da finden dann Wortgottesdienste statt. Da ändert sich auch wenig dran, dass man jetzt immer mehr Pfarren da zusammenlegt. Und mir ist auch aufgefallen, was vor, sagen wir mal, 20 Jahren im römisch-katholischen Bereich völlig unüblich war, höchstens in großen Städten, wo man so anonym auch mal in die Nachbarkirche, die nur einen Kilometer weiter weg war, in den Gottesdienst gegangen ist. Da blieb man früher in seiner Gemeinde im Gottesdienst. Und heutzutage suchen sich viel mehr Gläubige in der römisch-katholischen Kirche gezielt aus, wo sie in den Gottesdienst gehen, weil ihnen die Predigt gefällt, weil die Musik schöner ist, weil, was weiß ich, für die einen ist es dann die Kunststation der Jesuiten in Köln, die man dann besucht sonntags, ja. Bei dem anderen ist dann der Pfarrer, der Kurzpredigt und wo nicht viel gesungen wird. Ja, der eine mag halt klassische Musik, ein Chor oder eine lateinische Choralschola, der nächste mag lieber den Jugendchor mit E-Gitarre und Keyboard, ja. Und das suchen sich die Leute jetzt selber aus und bestimmen dann mit den Füßen, wohin sie gehen.
Das wäre, also ich, würde ich dazu sagen, ist doch geil, dass wir diese große Vielfalt noch haben und die sollen wir auch mal loben und nie immer schlecht reden. Aber B, würde es auch bedeuten, diese Vielfalt auch zu erhalten und herzustellen. Also in der letzten oder vielleicht sogar schon vorletzten Gottesdienstdebatte vor dieser aktuellen habe ich in den Zeitzeichen, wo ich ja ab und zu auch eine Kolumne schreibe, geschrieben und habe mir in Stuttgart und in Berlin mal angeguckt, welche Gottesdienste da stattfinden. Also ich habe natürlich nicht 60 Gottesdienste besucht, sondern bin auf die Website der Kirchenkreise und habe geguckt, welche Gottesdienste stattfinden. Die waren alle gleich, weil die Leute vergessen haben, die gesondert zu benennen. Bei vielen stand einfach nur Gottesdienst 10 Uhr und ich wusste gar nie, welche Musik gespielt wird. Man kann schon mal in der Darstellung des Ganzen mehr hermachen, indem man einfach mal sagt, was da Phase ist, damit ich als Neuling, interessierte Person, besser entscheiden kann, was denn mir zugänglicher ist. Ja? Und zweitens wären die auch in der Praxis doch sehr vergleichbar und ähnlich gewesen sein. Ja? Und da war in dieser Debatte, das ist 2 Jahre her oder 3, keine Ahnung, da hatte ich auch geschrieben, ja, dann lasst doch ein paar Gottesdienste weg, aber macht doch vor allen Dingen die Gottesdienste, die ihr macht, unterschiedlich voneinander. Eben antizipieren dazu, dass Leute wechseln wollen, dort, wo es diese Vielfalt gibt. Und anderswo, ne, ich wohne ja hier auf dem thüringischen Land, ja, ist es eben so, dass man sich ein bisschen mehr einigen muss auf das, was für alle läuft. Ja? Aber selbst das kann ja eigentlich ein schöner Prozess sein für die Leute, die sich noch interessieren, mal darüber nachzudenken, was es eigentlich ist, auf das man sich einigen will. Und dann gibt es aber schon noch einen Punkt, wo ich sage, da müssen wir um der Gemeinde willen, egal welcher Ästhetik man am ehesten zugewandt ist, dann alle mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen, weil es gar nicht um uns geht. Ja? Weil es zu Ostern eben um die Auferstehung und zu Weihnachten um die Geburt unseres Heilands geht. Und da ist irgendwann auch mal ein Ende gesetzt von. Ja? Also ich kann eben nie in einer Kirche, wo viele alte und ältere Menschen sind, dann hingehen und sagen, zu dem Ostergottesdienst muss das aber die 100-Dezibel-Grenze überschreiten. Sondern dann, aber da will ich schon auch mal sagen, was das für einen Wert eigentlich hat, dass Jung und Alt gemeinsam Gottesdienst feiern und gemeinsam was haben. Auch das ist ein Wert in unserer Gesellschaft, sich auf die Bedürfnisse von anderen Menschen mal einzulassen. Mir ist in dem Kontext was untergekommen, in Post von Flora Hochschild bei Blue Sky, in einem ganz anderen Kontext, glaube ich zumindest, hat sie geschrieben, dass sie das so gelernt hat, dass bei freiwilligen Veranstaltungen feste Termine das A und O sind. Das stimmt, denn da muss man sich ja immer wieder danach orientieren. Und ich habe dann drunter geschrieben, und Regelmäßigkeit, verlässliche Zeiten im wiederkehrenden, kleinmaschigen Rhythmus. Ja? Und das gilt für so viele Sachen. Also für Leute, die gerne Sport machen, gilt das. Für Leute, die eine Meditations- oder eine Gebetspraxis haben oder die sich gerne durch Romane durchlesen. Und am Ende auch für viel ernsthaftere Dinge, wie zum Beispiel für Arzttermine, für Therapien, für Dinge, die uns in unserem Leben wichtig sind, weil wir sie nötig haben. Da gilt es, das zu wiederholen, zu üben und eine Praxis zu haben und auch ein regelmäßiges, verlässliches Angebot. Und wer könnte solche regelmäßigen, verlässlichen, spirituellen Angebote denn anbieten in unserer Gesellschaft? Ich will als letzten Punkt nur noch sagen, dass wir das im Buch, im Vernetzt und Zugewandt, nennen wir das die Kirche zur zeitsouveränen Nutzung. Also, dass jeder von uns entscheiden kann, zu welcher Zeit er jetzt nun gerade gerne seinen Glauben praktizieren will. Und das hat natürlich seine Grenze, weil der christliche Glauben in Gemeinschaft praktiziert sein will, ja, ganz häufig. Wir brauchen auch andere Menschen, mit denen wir gemeinsam glauben, davon bin ich jedenfalls überzeugt. Und das heißt, ich muss ja mit einem anderen Menschen schon mal eine Zeit finden. Ne? Also Zeitsouveränität hat ihre Grenze in der Zeit der anderen. Und ich will noch dazu sagen, dass zeitsouveräne Kirche viel, viel mehr Kraft von den Einzelnen abfordert, als sich auf ein Angebot einzulassen, was andere für mich mitgestalten oder für andere für mich anbieten. Kirche für zeitsouveräne Nutzung ist ein Elitending, ist was für Leute, die sich bereits hervorragend auskennen, die sich in der Kirche und in ihrem Glaubensleben orientieren können. Auch wenn sie das dekonstruieren oder die Konfession wechseln, die Kirche wechseln, was auch immer. Das sind Eliten, das sind Leute, die sich auskennen. Und all diejenigen, die das nicht brauchen, brauchen auch in Geländer und in der Verlässlichkeit. Also insofern sind unsere Gottesdienstdebatten ganz häufig einfach auch Elitendiskussionen von Leuten, die Kirchen gestalten.
Ja, und aus altkatholischer Perspektive ist die Diskussion sowieso nicht ganz nachvollziehbar. Also unsere Gottesdienste sind von der Atmosphäre her eher familiär, weil man einfach auch grundsätzlich eine kleine Gemeinde hat, ja. Und von denen, ich sag mal, wenn in einer 300 Seelengemeinde, die in einem Radius von 50, 60 Kilometern liegt, wenn dann 10% zum Gottesdienst kommen am Sonntag und das sind 30 Leute, ja. Und da kennt man sich, man steht bei der Kommunion im Kreis um den Altar, anschließend haben wir Kirchencafé und der eine Gottesdienst in der Woche am Sonntag, das bleibt wohl für die Altkatholiken auch unverzichtbar. Es muss ja nicht am Sonntagvormittag sein, um 9 oder um 10. Es kann auch samstagsabends oder sonntagsabends sein, je nachdem, wie die Gemeindesituation da ist. Aber ich denke mal, das ist so der Punkt, wo man überhaupt die Chance hat, relativ viele andere Altkatholiken mal zu treffen, ist in den Gottesdienst zu gehen, ja. Das ist natürlich ein Unterschied zu den falls noch vorhandenen volkskirchlichen Strukturen, ne? Gleichzeitig merke ich aber und höre das auch oft bei uns, dass doch viele Leute in den Gottesdienst gehen mit der Erwartung, jetzt am Sonntag, da muss ich mal nichts machen, ja. Ich habe die ganze Woche gearbeitet und ich musste Entscheidungen treffen oder was weiß ich. Oder das Wochenende muss ich sowieso schon genug Zeit verbringen, um die ganzen Familientermine unter einen Hut zu bringen. Und dann gehe ich mal in den Gottesdienst und da setze ich mich einfach mal in die Bank. Und da gibt es eine Routine, ein verlässliches Programm und vertraute Rituale. Also das wird auch, du hast ja eben gesagt, so als Geländer auch durchaus geschätzt, ja, dass man im Gottesdienst auch mal abschalten oder zur Ruhe kommen kann. Ja? Also das finde ich eine wichtige Funktion.
Ich hab auch gerne einen Gottesdienst, in dem ich nicht aktiv sein muss. Also ich singe gerne mit im Gottesdienst, aber um Himmels Willen bitte keine Mitmachaktionen. Ja? Das ist einfach nie meins. Hm. Ja? Irgendwo möchte ich gerne auch in Ruhe gelassen werden in meiner, aber das ist unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel auch eine Predigt ganz gerne. Ne? Wir kommen da immer wieder auch an die Punkte zurück. Ja? Und die Uhrzeit ist so das lächerlichste, das ist so das lächerlichste von allen, ne? Weil ich meine, ist es auch nicht mehr überall 10 Uhr, denn wenn du als Pfarrerin und Pfarrer viele Gemeinden hast, ne, dann wird es eben auch mal 13:30 und 14 Uhr und 17 Uhr und allem drum und dran. Also wir gehen hier schon wieder von so einer in unserer Kindheit vielleicht noch gewohnten, und da rede ich jetzt von Millennials, die das in ihrer Kindheit noch so gewohnt waren, ja, von so einem Idealbild aus, von so einer Pfarrerskind Gewohnheit aus, ja, die man so bei seinen Eltern noch miterlebt hat, wo man dann sagt, das ist jetzt quasi überall der Normalfall. Das ist ja schon lange nicht mehr der Normalfall. Ja. Aber natürlich hat der Sonntag als arbeitsfreier Tag, als auch gesetzlich in Deutschland arbeitsfrei gestellter Tag zur seelischen Erbauung, so hat er so ein bisschen einen Terminvorteil. Und weil wir ja gerade nochmal zu, also ich will einmal noch zu Hannah Jakobs Text zurück, weil da an einer Stelle nochmal auf diese neuen Formen angespielt wird. Also die Mittwochsandachten, wenn die jetzt so die Lösung gewesen wären, ne, die werden jetzt von ihr nie explizit erwähnt, aber wenn wir jetzt mal von der Uhrzeit ausgehen, wenn die quasi die Lösung wären, dann hätten wir, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre wahrscheinlich in Deutschland ein Revival erlebt, ja, weil das gibt's halt auch alles schon. Und trotzdem gibt's offensichtlich für Leute einen Hinderungsgrund, warum auch Veranstaltungen unter der Woche nie auf immer 10-mal besser laufen, ja. Und dann hat sie die Tauffeste erwähnt. Der Punkt ist nur, die Taufzahlen in der evangelischen Kirche sind rückläufig gewesen im vergangenen Jahr, trotz all dieser Aktionen. Und das sollte uns zu denken geben. Also nur mit neuen Aktionen, die ich richtig finde, ja, werden wir nie in einem gesellschaftlichen Trend entgegenwirken können. Ja, wir haben in der letzten Ausgabe dieses Podcasts, April 2024, mit Michael ziemlich lange darüber gesprochen, wie das mit der Hochzeits- und der Trausegen-Aktion war, an der er da mitgemacht hat in Bayern. Das ist ähnlich, ne? Da werden Hürden abgebaut von Leuten, die sich nicht mehr gut auskennen. An all diesen Sachen kann man, finde ich, weiterdenken. Aber ich glaube nicht, indem man geringschätzt, was Leute auch an guten Lebensankern in den traditionellen Formen findet, sondern indem man eben genau fragt, was sind denn diese guten Anker, die man in beiden Formen finden kann, und können wir uns überlegen, wo das gemeinsam hinführt. Ja? Jetzt klingt das so, als ob es in der Debatte nie auch noch andere Beiträge gegeben hätte. Die gab es ja, vor allen Dingen online, ich habe es ja am Anfang gesagt, darunter auch, wie ich finde, sehr unglückliche, sowohl Kommentare zu dem Artikel direkt von Hannah in den sozialen Medien, also zugeordnet, immer wenn der Artikel gepostet wurde, als auch längliche Erwiderungen. Und uns fehlt natürlich jetzt die Zeit, hier en Detail darauf einzugehen. Aber da ist einigen echt A, wieder mal der Ton entglitten und B, auch das Sprachgeschick. Also wenn man sagt, es gibt kranke Gemeinden und die Leute sind besoffen, dann hat man A, wahrscheinlich keine Ahnung davon, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, von der man sich nicht einfach mal so losrütteln kann. Und es zeugt auch generell von wenig Respekt gegenüber kranken Menschen. Und bevor ich mich das nächste Mal hinsetze und 8 Insta-Kacheln vollmale, könnte ich als ausgebildeter Theologe mal überlegen, welcher Sprachbilder ich mich da bediene. Lieber Thomas, kommen wir zum zweiten Thema des Monats. Und als dieses zweite Thema haben wir uns den Katholikentag vorgenommen, der jetzt schon seit einem Tag läuft. Wir haben in der Eule auch einen Einführungsartikel für euch, den verlinken wir hier. Ansonsten verweise ich schon mal auf die Links am Tag des Herrn von kommenden Sonntag. Da wird ganz viel Katholikentagsberichterstattung mit drinne sein aus anderen Medien. Und ich fahre persönlich auf den Katholikentag. Also wenn ihr hier hört, bin ich schon in Erfurt. Das ist ja, um mal so eine Verbindung zu dem ersten Thema zu ziehen, das wir uns vorgenommen hatten, das ist ja eine andere Form von Kirche. Also es finden natürlich viele Gottesdienste und Konzerte und Veranstaltungen in den Kirchen statt, aber es finden auch viele Diskussionen statt. Es gibt insgesamt 500 Veranstaltungen bei diesem Katholikentag. Und das ist ja eine Form von Miteinander Kirche sein, die über den Standardgottesdienst hinausgeht. Jetzt ist die Frage, ist das so wahnsinnig viel attraktiver? Ne? Also die Veranstalter rechnen noch mit 15.000 bis 20.000 TeilnehmerInnen. Und das stellt eigentlich das ganze Unterfangen auch wirklich ein bisschen in Frage. Das muss man ganz deutlich sagen, weil da kommt so ein Katholikentag nämlich an die Finanzierungsgrenze, denn der wird hauptsächlich nicht nur durch Zuschüsse getragen, sondern eben auch durch die verkauften Karten. Katholikentag, ist das etwas, womit du eigentlich was anfangen kannst, Thomas? Hast du da Berührungspunkte?
Ja, ich persönlich bin seit den 1990er Jahren bis etwa 2010 mehr oder weniger bei jedem Kirchen- und Katholikentag gewesen, in den ersten Jahren vor allem. Deswegen, ich habe da bei der Initiative Kirche von unten gearbeitet und wir haben da parallel zum offiziellen Treffen immer einen Katholikentag von unten veranstaltet. Da durften dann die Gruppen auftreten und die Themen diskutiert werden, die die Bischöfe und das ZTK, also es war damals stramm CDU dominiert, die Themen, die da nicht haben wollten, Homosexuelle und Kirche, verheiratete Priester und ihre Frauen, kritische Theologen.
Ja, also ZTK muss man hier vielleicht mal kurz nochmal sagen, ist das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Das sind die Veranstalter der Katholikentage. Und das ist der Dachverband der Laiengremien in der katholischen Kirche.
Ja, es ist immer das jeweilige Bistum, wo das stattfindet, der Katholikentag, und das Zentralkomitee. Die beiden tun sich zusammen und veranstalten dann den Katholikentag. Das ZTK selber ist natürlich finanziell abhängig von den Bischöfen. Also sind nicht zwei Partner auf Augenhöhe, die das Ganze vorbereiten, sondern das ist ein sorgfältig austariertes Vorbereitungsgremium. Insgesamt haben sich die Katholikentage von ihrer Programmatik her im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren deutlich geöffnet. Also vielleicht haben sie sich auch angenähert an manche Formate des Evangelischen Kirchentags. Also es gibt so bestimmte Sachen, also der Markt der Möglichkeiten war früher eine typisch evangelische Geschichte auf dem Kirchentag. Sowas Ähnliches, also das heißt dann Kirchenmeile oder sowas da, gibt es dann auch bei den Katholikentagen. Also da hat man das Beste aus zwei Welten irgendwie dann zusammengefasst. Also bestimmte Themen, die jetzt durchaus auch auf einem Katholikentag im offiziellen Programm diskutiert werden. Das hätte es, sagen wir mal, vor 20 oder vor 30 Jahren nicht gegeben. Ja, also ich erinnere mich noch daran, dass wir bei einem Katholikentag von unten Bischof Gaillot zum Beispiel aus Frankreich, einen sehr sozial engagierten, aber durchaus auch kirchenkritischen Oberhirten eingeladen haben, der dann mehr oder weniger heimlich sich mit dem Ortsbischof getroffen hat, aber es gab dann keinen Fototermin. Ja? Oder manche hochrangige Vertreter der Befreiungstheologie, auch aus Lateinamerika, im Bischofs- oder sogar Kardinalsrang, ja, die beim Katholikentag von unten aufgetreten sind und im offiziellen Programm gar nicht oder nur am Rande vorkamen. Ja.
Gibt es den Katholikentag von unten eigentlich heute noch?
Den gibt es nicht mehr. Also es gibt Kirchenreformgruppen, die so eine Art ergänzendes Programm machen. Also die Zeitschrift Public Forum zum Beispiel macht immer ein oder zwei Tage ihre eigenen Veranstaltungen mit ihren eigenen Redakteuren, mit ihren eigenen Buchautoren. Aber das ist so ein eher komplementär gedacht, aber jedenfalls nicht als Gegenveranstaltung oder als Alternativprogramm.
Ja, das macht die Leserinitiative, von der geht es aus, die Zeitschrift Publikforum. Genau. Grüße an die altehrwürdige Publikforum, wird ja gestützt und getragen von der Leserinitiative. Und die sind in der Fachhochschule Erfurt. Da muss man einmal mit der Straßenbahn fahren, aber die sind da und am Samstag haben die auch Programm. Und es gibt auch ein friedensethisches Sonderprogramm von kirchlichen, christlichen und katholischen Friedensgruppen, denen das Programm in Erfurt zu wenig profiliert friedensethisch christlich ist. Und weil ich es jetzt bei der Publikforum gerade gesagt habe, kann ich es ja bei denen auch noch sagen. Also das Alternative Friedenszentrum, so nennen die sich. Dieses Alternative Friedenszentrum wird gestaltet vom Versöhnungsbund und vom Ökumenischen Institut für Friedenstheologie und ist untergekommen bei der Peace Foundation e.V. im zweiten Obergeschoss der Marktstraße 6. Da ist auch unter anderem Professor Thomas Nauert mit aktiv, der erst vor kurzem in der Eule geschrieben hat über das Thema Friedenstheologie und Friedensethik, katholische Friedensethik. Da gibt es schon Leute, die sagen, wir ergänzen das bestehende Programm schon auch nochmal aus einer eigenen Perspektive. Auch wenn es den Kirchentag von unten für die klassischen römisch-katholischen Reformthemen offensichtlich nicht mehr braucht, weil, wie du gerade gesagt hast, das ist quasi so eingegangen. Gleichzeitig habe ich festgestellt, jetzt für die Links am Tag des Herrn, die heute, also am 26. Mai erschienen sind, wenn man mal in die Suchmaske einfach nur das Thema Frauenweihe eingibt, da kommt auch nichts bei rum. Die Reformthemen, die uns auf dem synodalen Weg in den letzten Jahren beschäftigt haben, die spielen im Programm des Katholikentages eigentlich eine erstaunlich geringe Rolle, was auch Bischof Neimeyer, der Ortsbischof von Erfurt, in dem Interview, was wir hier verlinken mit katholisch.de, sogar, naja, zugegeben oder konstatiert hat, also diese klassischen Reformthemen, erstaunlich gering im Programm. Wie erklärst du dir das?
Ja, es ist unterschiedlich. Also man sieht schon, also so eine Kirchenreformgruppe wie Wir sind Kirche, die von Anfang an eigentlich es geschafft hat, auf dem Katholikentag ins offizielle Programm zu kommen. Schon Ende der 90er Jahre waren die mit eigenen Veranstaltungen und ihrem Stand dabei. Und die haben eigentlich immer so eine Art Veranstaltungsreihe, wo über die ganzen Kirchenreformthemen des Kirchenvolksbegehrens oder überhaupt Reformforderungen auch auf dem synodalen Weg diskutiert wird. Ich glaube, das ist für den Katholikentag dann auch ein Grund zu sagen, da haben wir halt irgendwo einen Bereich, wo darüber diskutiert wird, ohne dass es uns gefährlich wird. Also letztlich müsste auf einem Katholikentag ja bei der Frage der Frauenordination die Systemfrage gestellt werden. Und das kommt natürlich für die offizielle römisch-katholische Kirche da nicht in Frage. Also es geht ja nicht darum, dass man eine Veranstaltung macht, das interessiert ja auch heute keinen mehr, gab es historisch mal Diakoninnen im dritten Jahrhundert, ja, sondern eigentlich müsste ja die Frage heißen, wann gibt es denn in Deutschland den ersten Bischof, der eine Diakonin weiht? Oder welcher Bischof setzt sich denn klar für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen ein? Und da es diese Bischöfe in Deutschland nicht gibt, finden auch solche Veranstaltungen nicht statt.
Also es ist ja so, dass man das Programm von Katholikentagen und for that matter auch von Kirchentagen natürlich immer so scannt. Ne? Es ist das bei den Programmen von Kirchentagen noch ein bisschen schwieriger, weil die der in Nürnberg zum Beispiel hatte 2000 Veranstaltungen und der kommende in Hannover soll 1500 haben. Also das ist dann immer noch das Dreifache von dem, was jetzt in Erfurt stattfindet. Und dann lässt sich natürlich A, mehr Raum finden, auch für speziellere und kleinere Themen. Und B, die Entscheidung zu treffen, wann ein Thema auch deutlich zu kurz gekommen ist, dann, also das lässt sich schwieriger konstatieren. Ja? Bei nur 500, aus guten Gründen nur 500, ne? Weil man einfach auch gucken will, dass die auch ein bisschen voll sind. Ne? Also das ist, ich will nicht sagen, dass das eine falsche Entscheidung ist, sich auch mal zu konzentrieren und zu begrenzen. Ja? Im Gegenteil, das halte ich sowohl bei Katholikentagen als auch bei Kirchentagen für geboten. Aber dann fällt halt eben auch auf, was wegfällt. Ja, und ich fand das ganz erstaunlich. Wir hatten ja, das hatten wir auch in den Links am Tag des Herrn, ich glaube sogar in der Ausgabe, die du geschrieben hast, diese Diskussion, die kurze, dieser mit dem Rücktritt des Vorsitzenden des Vorbereitungskreises zusammenhing. Das war ein älterer Herr hier aus Thüringen und der hatte bemängelt, dass es zu wenig um Ostdeutschland geht. In dem Interview von Bischof Neimeyer sagt er nun, wir haben hier 80 Veranstaltungen mit Ostdeutschlandbezug. Ne? Das habe ich noch nicht verifizieren können. Der Punkt ist aber der, 80 von 500 wäre ja bärisch viel für eine Veranstaltung, an der eben nicht bloß Leute aus dem Bistum Erfurt teilnehmen sollen. Bitte schön, ja, also, weil sonst würde sich das ja überhaupt nicht lohnen, den Katholikentag für ganz Deutschland zu machen in Erfurt. Ja, ich fände die Größenordnung auch völlig falsch. Ja, so, dann guckt man einfach auch mal hin, was für Themen sind eigentlich aktuell gerade so im Schwange gesamtgesellschaftlich, auch mit religiöser Beteiligung, mit christlicher Beteiligung, und die sind im Programm tatsächlich nicht so groß. Also Thema Ukraine-Krieg, fast Totalausfall. Ja? Und zwar nicht bloß auf der Seite der pazifistisch orientierten Friedensethik, die machen ja ihr Ersatzprogramm oder ihr ergänzendes Programm, wie wir gerade schon gesagt haben, sondern einfach auch so auf Seite derer, die sich in unterschiedlicher Weise da einbringen. Also natürlich wird die Caritas sich darstellen. Es gibt auch ukrainische Gäste, das will ich nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Aber man könnte sagen, okay, wollen wir darauf einen Schwerpunkt setzen, vor allen Dingen bei einem Katholikentag, der eben zum Motto hat, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Also da denke ich halt im Moment eben an den Ukraine-Krieg und an Israel und den Gaza-Krieg. Und auch da muss man sagen, Heudewitzka, da ist ganz wenig im Programm. Also Nikodemus Schnabel, der Abt der Domitio-Abtei in Jerusalem, ist zu Gast. Es gibt eine Veranstaltung mit ihm. Aber ansonsten sieht es dann auch schon wieder relativ dünner aus. Und da muss ich dann ehrlich sagen, wenn man den Frieden als Thema nimmt, welcher Frieden ist denn gemeint? Da komme ich dann auch vielleicht gleich nochmal hin, aber ich würde zwischendrin erstmal dir die Möglichkeit geben. Also für mich fühlt sich nämlich so ein bisschen an, als ob man an diesen dann auch sehr gesellschaftlich hochkontroversen Themen, wie zum Beispiel dem Gaza-Krieg, das ist ja in den letzten Tagen ganz offensichtlich, dass das kontrovers ist, so ein bisschen einfach so den Kopf einzieht.
Die Mobilisierung für den Katholikentag ist auch eine andere als früher. Oder auch die Klientel, die zum Katholikentag reist. Also gerade in den 80er und 90er Jahren vielleicht auch noch, davon haben auch die Katholikentage von unten profitiert, kam zum Katholikentag halt wesentlich mehr junge Leute, wesentlich mehr politisch Interessierte, wesentlich mehr friedensbewegte Menschen. Ja, und in den 80er Jahren war die Welt auch noch recht einfach, die Systemkonfrontation, ja, also NATO-Doppelbeschluss und solche Geschichten, ja.
Tell me more.
Also ja. Ich sag mal, als Katholikentage noch eine westdeutsche Angelegenheit waren. Ja,
sehr gut.
Da war halt auch der Konflikt auf einem Katholikentag um das Thema Frieden ein anderer. Ich glaube, dass in der römisch-katholischen Kirche bis auf Stimmen wie Pax Christi zum Beispiel, ja, der Mainstream eigentlich gar keine von der Politik abweichende Meinung zum Beispiel zum Ukraine-Krieg hat. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Position, die Papst Franziskus vertritt, oder manchmal sagt man ja auch die eher schwammige Positionierung, die er da hat, dass die nicht typisch ist für den Katholizismus in Deutschland. Also die...
Nee, ganz und gar nicht. Nein.
Ja. Ne, die deutschen Bischöfe, da unterscheidet wenn man deren Stellungnahmen liest, unterscheidet das ja sich kaum von der Regierungserklärung, ja?
Nee, aber das wäre ja gerade, also da würde ich auch der einer der Zielrichtungen des Textes von Thomas Nauert bei uns in der Eule zustimmen wollen. Das wäre ja ein Konfliktpunkt, über den man mal reden könnte. Weil ich glaube, das erleben wir ja in den Umfragen generell, sowohl was jetzt den Ukraine angeht, als auch den Gaza-Krieg, dass es ja auch in der Bevölkerung kontrovers tatsächlich ist. Das Unwohlsein mit beiden Kriegen aus unterschiedlichen Perspektiven größer ist, als dass sich das jetzt in der medialen Debatte, die sich doch ganz viel mit der Regierungspolitik in Berlin befasst, wiedergespiegelt wird. Und ich denke, da könnte so ein Katholikentag und Kirchentag den Unterschied machen, ne? Wenn man denn halt so mutig wäre und das natürlich auch kompetent machen kann. Ne? Gleichwohl, in Satz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, ich war ja in Halle 4c, glaube ich, das kann man in den Splittern nachlesen, die wir auch verlinken, beim Kirchentag in Nürnberg. In dieser Halle 4c sind binnen kürzester Zeit nacheinander aufgetreten Markus Söder, also der Ministerpräsident von Bayern, von der CSU, mit seinem Würstchenfimmel, dann Carla Hinrichs von der letzten Generation und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und es gibt halt Leute und gab halt Leute in dieser Halle, die allen dreien mit Standing Ovations gehuldigt haben. Also das ist so, weil du gerade sagtest, damals waren die friedensbewegt, was sind die heute? Also ein bisschen haben wir es natürlich mit Eventpublikum zu tun und gleichzeitig würde ich das jetzt mal positiv gewendet sagen, wir haben es mit sehr wohlwollenden Menschen zu tun, die auf Katholikentagen sicherlich sind und auf Kirchentagen, die Argumente würdigen wollen, die auch Emotionalität wahrnehmen wollen und die eigentlich nie als ideologisch geformte Gruppe dahingehen, sondern als Neugierige und die sich manchmal auch für sehr widersprüchliche Positionierungen binnen kürzester Zeit gleichzeitig und begeistern können.
Ich glaube aber auch, dass der Katholikentag sich im Unterschied zum evangelischen Kirchentag gar nicht als kritisches Korrektiv versteht, dass, wie sagt der Kirchentag dann, eine Zeitansage...
Ja, das Boomerwort, eine Zeitansage, ja.
So versteht sich der Katholikentag gar nicht, ne? Die Katholikentage kommen ja ursprünglich aus einer Zeit, wo der Katholizismus in Deutschland in der Minderheit war. Mhm. Unter einem Minderwertigkeitskomplex auch gelitten hat und die Vorläufer von Katholikentag und später Zentralkomitee waren die sogenannten Pius-Vereine, also nach dem Papst Pius benannt. Und die Katholikentage waren eigentlich eine von oben organisierte und dann von einem starken, gelenkten Laienkatholizismus befüllte Heerschau. Ja, also der Selbstvergewisserung, die der unter Verdacht stehende Katholik, der irgendwie so ein vaterlandsloser Geselle ist, weil er sich ultramontan auf den Papst in Rom bezieht und so an der Kaisertreue war da zu zweifeln, da hat man sich nochmal selbst gefeiert. Ja? Also Katholikentage waren eher auch so eine Heerschau des Verbändekatholizismus, dann zog man halt mit Fahnen ein und...
Ein bisschen wie Vertriebenentag, ne? Also es gibt ja durchaus Parallelen, ne? Die Minderheitensituation jetzt im Bistum Erfurt ist sie jetzt schon da und in Deutschland, das mit den 50% haben wir ja jetzt nur häufig genug auch schon gesagt, dass da also die beiden großen Kirchen inzwischen gemeinsam unter 50% der Bevölkerung darstellen, ja. Aber ich würde, was du jetzt gerade gesagt hast, doch mit einem Widerspruch versehen, denn was die Zeitansage angeht, ich glaube dir das, dass das in der Vergangenheit eher nicht so die Herkunft des Katholikentages ist, ich glaube aber schon, dass es der Anspruch des Katholikentages inzwischen ist. Denn das Thema Zukunft hat der Mensch des Friedens, damit ist nämlich der Frieden in unserer Gesellschaft gemeint. Also das sieht man deutlich im Programm. Und ich finde es ganz erstaunlich, also A, aufgrund der Historie, wie du das jetzt gerade gesagt hast, B, weil wir beim Kirchentag sehen, dass diese gesellschaftlichen Interventionen schwierig wären, ja, aus dem allgemeinen Bedeutungsschwund der Kirchen heraus, und C, weil ich jetzt als Mensch, der seit 5 Jahren in Thüringen lebt und seit 36 Jahren in Ostdeutschland, mir sehr bewusst bin über die Probleme der Demokratie in Ostdeutschland, aber ebenso weiß, dass diese Probleme nicht dadurch verschwinden, dass mal ein paar Leute aus Westdeutschland auf Besuch herfahren und dann quasi gute Ratschläge erteilen. Und ich werde jetzt beim Katholikentag natürlich nur einen Bruchteil der Veranstaltung selber besuchen können. Aber zum Beispiel danach mal gucken, welche Haltung und welche Gesprächshaltung wird dann eigentlich eingenommen. Weil gute Ratschläge erteilen, das ist einfach.
Spannend finde ich ja auch, nach 1945 hat sich ja praktisch das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und auch der Katholikentag nochmal neu gegründet. Nach 1945 war in Westdeutschland der Katholizismus natürlich auch in einer völlig anderen Situation als unterm Kaiser oder in Weimar. Ja? Dann war in Westdeutschland ja so eine Parität da und die Katholiken haben auch zusammen mit der CDU den westdeutschen Staat maßgeblich geprägt. Durch die starke Beteiligung auch von Katholiken über die CDU in Regierungsverantwortung ist es überhaupt gelungen, sage ich mal, die Katholiken mit der Demokratie zu versöhnen. Von daher war es früher, ich sag mal, früher war es üblich, der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken war immer ein CDU-Politiker oder eine CDU-Politikerin. Es gab, ich glaube, erst ab den 60er Jahren SPD-Politiker im ZDK und nachdem damals Kardinal Höffner in den 80er Jahren noch gesagt hat, zwischen den Grünen und der römisch-katholischen Kirche ist das Tischtuch zerschnitten, hat es erst, ich glaube, in den 90er Jahren Christa Nickels von den Grünen ins Zentralkomitee geschafft. Ja? Also es war lange auch eine CDU-Veranstaltung, das ZDK. Und ich glaube, von daher ist man jetzt umso besorgter, dass man sich nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit erlebt, es regiert ein CDU-Bundeskanzler und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagt was und das findet alles im Einvernehmen zwischen Kirche und Politik statt, sondern man erlebt jetzt selber als römisch-katholische Kirche in Westdeutschland sich in einer neuen Situation, in einer neuen Rolle der Minderheit, der Missachtung durch die Politik, dass die Politik bestimmte Sachen regelt, ohne vorher in der Bischofskonferenz anzufragen. Ich glaube, dass diese Verschiebung, da ruckelt es immer noch. Ja?
Also ich finde es auch ganz spannend. Robert Habeck war auf dem Kirchentag letztes Jahr und kommt zum Katholikentag nach Erfurt. Der Bundespräsident, selber evangelischer Christ, der seine Rede in Nürnberg begonnen hat zur Eröffnung des Kirchentages mit Liebe Schwestern und Brüder, kommt nach Erfurt. Mal gucken, wie er die lieben katholischen Geschwister begrüßt. Es kommt auch der Kanzler und es kommt Frau Baerbock. Also ich glaube, für Politiknähe ist gesorgt. Und zu Gast ist der Kirchentag natürlich in dem Bundesland, das bis zum Herbst noch regiert wird, mindestens bis zum Herbst regiert wird, vom einzigen Ministerpräsidenten der Partei Die Linke in Deutschland, Bodo Ramelow. Bekennender, öffentlich auftretender evangelischer Christ, der auch viel Wahlkampf in Kirchen macht, um es mal ganz ehrlich zu sagen, und in eine Stadt, in der heute, als wir hier aufnehmen, ich habe jetzt gerade das vorläufige Ergebnis, heute am 26.05. eine Oberbürgermeisterwahl stattgefunden hat, die das folgende Ergebnis gezeitigt hat, 28,3% für Andreas Horn von der CDU, 22,7% für den bisherigen Oberbürgermeister Andreas Bausewein von der SPD, der ist seit 17 Jahren dort Bürgermeister, und dann an Platz 3, also nicht in der Stichwahl, der Kandidat der AfD, Stefan Möller. Also wir werden in Erfurt eine Stichwahl haben zwischen einem CDU und einem SPD-Kandidaten. Das klingt total nach alter Bundesrepublik, um es mal ehrlich zu sagen. Ja, also was ich damit ist natürlich Thüringen nie außen Schneider und man sieht ja auch, wie hoch der Anteil der AfD ist. Und es gibt, das machen wir jetzt natürlich jetzt nie in unserem Podcast, es gibt natürlich auch Regionen und Städte und Kreise, Gemeinden in Thüringen, wo die Lage viel, viel schlimmer aussieht als nur ausgerechnet in der Landeshauptstadt. Inklusive der Begleiterscheinungen, die so hohe AfD-Ergebnisse immer mit sich bringen, ne? Weil sich dann nämlich Rechtsextremisten sicher und befreit fühlen können. Also jedes starke AfD-Ergebnis ist immer mit einer Gewaltwelle gegenüber Migranten, gegenüber Linken, gegenüber alternativen Jugendlichen und Menschen verbunden. Das wird ja gerne außer Acht gelassen und spielt ja in unserer Gesellschaft kaum eine Rolle, dass die Leute dann eigentlich immer auch im Alltag wirklich Repressalien erfahren. Und das ist die Lage, das ist die Lage im Osten. Da braucht man nie das sugarcoaten. Und ich finde es auch überhaupt nie falsch, dass ein Katholikentag, der dann in so eine Situation hinein ein Fest veranstaltet, sagt, wir bedenken das mit. Und eins ist klar, nur kommen, gucken und wieder fahren, das kann es halt generell nie sein, wenn wir über den Osten reden. Ne? Und da wir ja offensichtlich ganz intensiv über den Osten reden, mit 80 von 100, 500 Veranstaltungen, werde ich das mal interessiert beobachten in Erfurt. Was sicherlich inzwischen eine stärkere Rolle spielt, ist einfach der Charakter des Events, die gemeinsamen Gottesdienste, das Gemeinschaftliche, all das, was wir bei unserem ersten Thema des Monats ja auch schon angesprochen haben und was überhaupt in den allgemeinen Nachrichten dann auch über solche Veranstaltungen viel zu häufig unter den Tisch fällt. Also das hatten wir beim Kirchentag letztes Jahr in Nürnberg, hatte ich es ja ein paar Mal in die Eule auch reingeschrieben. Das sind einfach Sachen, wenn dann 10.000 Leute mal auf einem Markt gemeinsam ein Konzert haben, aber danach eben auch Abendandacht feiern, das spielt in den Nachrichten keine Rolle. Und wir hatten das ja mit dem wirklich dämlichen Artikel von Frederik Schwilden in der Welt beim Kirchentag letztes Jahr, der da so getan hat, als ob auf dem Kirchentag nur Politik betrieben wird, aber keine Spiritualität, ja. Das wird es vielleicht beim Katholikentag gar nicht geben, weil man sich über die Katholiken nicht so einfach lustig machen kann wie über die Evangelischen, aber das Vorurteil besteht ja trotzdem und ich glaube, wenn man ins Programm guckt und wenn man dann tatsächlich vor Ort ist, sieht man, dass das für viele, 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 viele BesucherInnen doch der entscheidende Punkt ist, nämlich diese gemeinschaftliche Glaubenserfahrung dann auch in den unterschiedlichsten Formaten zu haben, ne? Und das soll man ja auch nicht geringschätzen, ja? Um Himmels Willen nicht. Gerade für Leute in der Diaspora, ja, sind ja solche Gemeinschaftserfahrung und Erfahrung des Zusammenseins ganz wertvoll. Ne? Da erinnere ich an dieser Stelle mal an die gute Nachricht des Monats vom, ich glaube, Januar, wo wir hier schon mal über den Evangelischen Posaunentag gesprochen haben, der tatsächlich jetzt im Mai stattgefunden hat. Und tatsächlich waren 15.000 Bläser und Bläserinnen in Hamburg und haben dort am Hafen gemeinsam Konzerte gegeben und geprobt und gemacht und getan. Und das sind diese ollen Posaunenchöre, ja, über die wir in anderen Kontexten immer spotten. Aber das ist eben gelebtes Gemeinschaftsleben. Und der Katholikentag und auch der Kirchentag, die sind vielleicht nicht mehr die Massenveranstaltung, aber in einer veränderten religiösen und kirchlichen Landschaft spielen sie nach wie vor doch nochmal eine Rolle. Und bloß mal der Offenlegung halber, ich bin ja selber tatsächlich eingeladen auf einem Podium, und zwar auf das Podium Katholisch gegen Katholisch, am Freitagnachmittag, den 31. Mai um 16.30 Uhr in der evangelischen Predigerkirche. Und da werde ich diskutieren mit Johanna Rahner, Theologieprofessorin in Tübingen, Bischof Bertram Mayer aus Augsburg, Anja Karliczek, ehemalige Bundesbildungs- und Forschungsministerin. Und moderiert wird die Runde von Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten der Dumont-Zeitungsgruppe und unter anderem Vorsitzenden der Gesellschaft der katholischen Publizistinnen in Deutschland. Und ich bin nur Teilnehmer, aber ich will natürlich darauf hinweisen, also wenn ihr in Erfurt seid, dann kommt 16.30 Uhr am Freitag in die Predigerkirche zum Thema Katholisch gegen Katholisch mit mir, einem evangelischen Christen. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Mai. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Eigentlich ist der Anlass gleich doppelt schlecht. Es geht nämlich um Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche und es geht darum, dass Pfarrer Matthias Eggers, der die Aufarbeitung dieses Themas im Bistum Hildesheim mit sehr deutlichen Worten kritisiert hat, dass diesem Ortspfarrer nun die Amtsenthebung droht. Und was ich positiv finde, dagegen laufen jetzt die Gläubigen Sturm. Und sogar der Bürgermeister von Wolfenbüttel, da ist der Pfarrer Matthias Eggers nämlich Gemeindepfarrer, der hat sich jetzt in einem offenen Brief an den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gewandt und hat ihn aufgefordert, dieses Amtsenthebungsverfahren doch sein zu lassen. Und der Pfarrer Eggers betreibt einen Blog, mit dem er Licht ins Dunkel bringen will und Ich bin da sehr beeindruckt, dass es ein einfacher römisch-katholischer Gemeindepriester ist, der hier seit Jahrzehnten im Kampf gegen die Vertuschung von Missbrauch engagiert ist. Damit kann man ja keinen Blumentopf gewinnen. Es ist sicherlich nicht karrierefördernd, wenn man als römisch-katholischer Priester oder Kaplan beginnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich bin beeindruckt, dass er nun doch eine deutliche Solidarität erfährt. Viele Leute waren am heutigen Sonntag im Gottesdienst, um das auch auszudrücken. Es gibt Unterschriftenlisten und ich persönlich hoffe, dass diese Solidarität ihn in diesem Konflikt jetzt auch schützt. Und ich finde, das ist doch eine gute Nachricht.
Ja, vieles zu dem, ich würde schon sagen, Skandal um Pfarrer Eggers ist Stand heute noch ein bisschen im Unklaren. Unter anderem die Frage, ob es ein Amtsenthebungsverfahren gibt oder ob das angedroht wurde. Das Bistum hat bestätigt, dass gesagt wurde, er solle nicht mehr Pfarrer in Wolfenbüttel bleiben, sondern lieber ohne feste Pfarrstelle da priesterliche Aufgaben im Bistum wahrnehmen. Der Herr Eggers ist Mitte 50. Das nochmal so als Kontextualisierung für diejenigen, die sich fragen, ob man auf seine Dienste als Pfarrer im Bistum vielleicht verzichten sollte. Und wir werden es in der Eule sicherlich in den Links am Tag des Herrn ein bisschen weiter verfolgen, wo wir den Blog von Pfarrer Eggers tatsächlich auch schon mal empfohlen haben vor ein, zwei Wochen oder 3 Wochen. Und wir verlinken ihn auch hier nochmal. Und ich muss im Kontext der evangelischen Missbrauchskrise vielleicht nochmal hinzufügen, dass das wirklich total selten ist, dass Leute, die nicht betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder betroffen waren, sich über viele, viele Jahre persönlich einsetzen und an so einem schwierigen Thema dranbleiben. Und sich viele von denen auch wirklich fragen, ob sie sich damit nicht selber schaden, emotional. Aber eben auch, was zum Beispiel Karrierepfade angeht, auch in der evangelischen Kirche. Und ich finde, wenn dann in so einem Fall zum Beispiel spürbar wird, dass das Kirchenvolk im emphatischen Sinne das unterstützt und da solidarisch ist, dann könnte das auch in der evangelischen Kirche ankommen. Nee, es ist wirklich wichtig, sich um so ein Thema zu kümmern, auch wenn es erstmal unattraktiv wirkt, weil das die häufig eben eher schweigenden Mitglieder des Kirchenvolkes tatsächlich gutieren und an entscheidender Stelle dann offensichtlich auch mal ihre Stimme erheben. Also ich würde dir, Thomas, zustimmen, dass das eine gute Nachricht ist, trotzdem so vieles noch unklar ist. Den Eule-Podcast Re beenden wir üblicherweise eigentlich mit einem Ausblick auf den kommenden Monat. Das ist ein bisschen überflüssig, oder? Glaube ich zumindest, weil der Monat beginnt jetzt mit dem Katholikentag und das ist auch das erste und vielleicht sogar einzige, was mir jetzt einfällt. Danach gehen wir so ein bisschen in den Sommer hinein und in die Sommerferien hinein, die tatsächlich in Thüringen schon Ende Juni beginnen. Wann sind Sommerferien in Nordrhein-Westfalen?
In der zweiten Juliwoche.
Na, und ich weiß von vielen AutorInnen der Eule, die aus Süddeutschland kommen, dass die dann irgendwie bis in September damit beschäftigt sind. Und die sitzen natürlich nicht mehr sonntags und melken die Kühe, aber diese langen Ferienzeiten oder diese späten Ferienzeiten in Süddeutschland verdanken sich, habe ich gelernt, auch der Erntezeit. Also da in der Erwartung, dass die Kinder dann quasi bei der Ernte helfen, statt zur Schule zu gehen. Liebe Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, das ist vorbei. Ja? Also wir werden uns in der Eule in den nächsten Monaten und Wochen lesen und hören. Es gibt Mitte Juni in ein paar Tagen eine ganz spannende Folge des Eule-Podcasts. Darauf hier schon mal der Hinweis. Aber es wird keine Re-Juni 2024 geben. Denn wir machen quasi mit diesem Podcast, was die Monatsrückblicke angeht, schon mal Urlaub. Und die Grüße gehen hier nochmal nach Bad Kissingen zum Micha und seiner Familie. Und ich danke Thomas ganz herzlich, dass er für diese Ausgabe von Re bei uns war und wir gemeinsam, denke ich, viel Interessantes auch erfahren haben über die altkatholische Kirche, über den Katholizismus, über ja im Grunde genommen die letzten 150 Jahre des Katholizismus in Deutschland. Und wenn ihr mehr von Thomas lesen wollt, dann gerne in der Eule. Wir haben eine Auswahl von Thomas Artikeln hier unter der Episode noch einmal verlinkt. Und Thomas bleibt uns auch noch als Autor für die Links am Tag des Herrn erhalten. Ungefähr einmal im Monat. Lest gerne rein. Thomas, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne, Philipp.
Liked und teilt diesen Podcast gerne und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.